Staatsbürgerkunde. Folge 33, schönen guten Tag. Mein Name ist Martin Fischer und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört bei Staatsbürgerkunde. Ja, bei mir sind heute wieder mal meine Eltern, Christine Fischer.
Hallo und alles Gute noch fürs neue Jahr.
Und Lutz Fischer.
Auch hallo.
Genau, wir sind wieder zusammen und nach mehreren Folgen mit anderen Gästen ist das jetzt auch unsere erste gemeinsame Sendung wieder in 2014. Und ich hatte ja letztes Mal schon gesagt, wir gucken mal, dass wir dieses Jahr vielleicht auch ein bisschen über das Thema Mauer und Mauerbau, Mauerfall sprechen. Aber losgehen soll es bei unserer Dreierrunde heute mit einem anderen Thema, und zwar der Jugendweihe. Ich mache vielleicht am Anfang mal eine kleine historische Einführung, damit man sich mal ein bisschen was drunter vorstellen kann. Und dann gehen wir aber auch so in die persönlichen Erinnerungen von euch zur Jugendweihe, weil ich habe die ja nicht feiern können, weil ich da noch zu jung war, dass es dazu gekommen wäre. Die Jugendweihe geht eigentlich auf eine Gegenbewegung oder einen Gegenentwurf zur kirchlichen Konfirmation zurück und hat ihren Ursprung in den freireligiösen Gemeinden in Berlin hauptsächlich. Hat dann auch mit der Arbeiterbewegung so ein bisschen zu tun gehabt. Und die erste Jugendweihe in dem Sinn, wie man sie dann auch verstanden hat, war schon 1852. Und 1889 ist es dann eben in der freireligiösen Gemeinde in Berlin mit 1500 Mitgliedern schon zu einer richtig großen Veranstaltung gekommen. Außerhalb Deutschlands hat sich es aber dann nicht so verbreitet. So die große Blütezeit der alten Jugendweihe hatte sie dann so in der Weimarer Republik, bevor es dann unter den Nazis im Dritten Reich komplett verboten war. Und nach 1945 hat sich es dann eben in beiden deutschen Staaten so ein bisschen getrennt voneinander entwickelt. Also im Westen hat sich es eigentlich schnell wiederbelebt, wobei natürlich auch die ganzen kirchlichen Konfirmationen und Kommunionen wieder eingebürgert haben. Und im Osten hat man sich eigentlich dann ein bisschen gescheut, da so gegen anzugehen und hat aber dann auch dem Wunsch nachgegeben, dann auch wieder so eine Jugendweihe einzuführen. Und deswegen kam es dann eben im Mai 1953 zu einem Beschluss des Politbüros der KPdSU, also in Russland, in Moskau, die dann eben die Maßnahme beschlossen haben, zur Gesundung der politischen Lage in der DDR eben die Jugendweihe wieder einzuführen.
Darf ich einwerfen? Und zwar ja. 53 vielleicht deshalb, weil da war ja dieser Aufstand in der DDR. Und ich denke mal, da werden die sich gedacht haben, die Jugendweihe ist ein gutes Mittel, um die Jugend wieder, sag mal, auf Kurs zu bringen und das Ganze wieder auf Linie zu bringen, denke ich. Na gut,
Der Beschluss war vom Mai 53. Der Aufstand war ja erst im Juni.
Okay, aber die Stimmung war schon damals schlecht und sagen wir es richtig, mitgezogen haben ja damals schon die wenigsten.
Gut, kann man jetzt wahrscheinlich schlecht nachvollziehen, wie da die Entscheidungsprozesse waren, wann die da angefangen haben, darüber zu beraten. Ich glaube, es kam aber trotzdem wahrscheinlich stärker aus dem Wunsch heraus, der Bevölkerung oder der Leute dann wieder was Nichtkirchliches zu haben, um halt eben diese Jugendweihe feiern zu können.
Und habe ich es richtig verstanden, dass auch in der, sag ich mal, im westlichen Teil Deutschlands diese Jugendweihe möglich war?
Ja, das hat mich bei der Recherche auch gewundert, dass die dann eigentlich auch so das eigentlich schnell wieder eingeführt haben. Und ich hätte jetzt gedacht, dass eben auch, weil die Kirchen im Dritten Reich ja auch unterdrückt worden sind, dass man dann eher stärker wieder auf Konfirmation, Kommunion gegangen ist. Aber da gab es wohl auch Wünsche danach. Also jetzt nicht in dem Maß, dass es jetzt ein überproportional großer Prozentsatz gewesen wäre. Aber ich glaube, da gab es, also es gab ja auch schon, glaube ich, während der BRD-Zeit dann auch immer noch so Jugendweihe feiern, aber in viel geringerem Maße als die staatlich verordneten, wie es in der DDR war.
Nicht so flächendeckend, wie es jetzt in der DDR war.
Nee. Okay. Genau, das war jetzt mal so ganz schnell der historische Abriss. Ich komme später vielleicht noch auf einen oder anderen Aspekt mal noch drauf. Auf jeden Fall war die erste offizielle Jugendweihe in der DDR dann am 27. März 1955. Also es war dann so ein Jahr, anderthalb Jahre bevor ihr dann geboren worden seid, ging es dann wieder los mit der ersten Jugendweihe. Zunächst in Berlin und dann aber auch deutschlandweit. Die Teilnahme stand im Prinzip allen offen, unabhängig von der konfessionellen Bekenntnis. Das heißt, auch kirchlich gebundene hätten teilnehmen können. Die Kirchen haben aber dann im Gegensatz dazu die Teilnahme dann teilweise untersagt oder haben dagegen appelliert, dass man das eigentlich nicht so verbinden kann, weil sie dann vielleicht schon auch diesen politischen Einfluss gesehen haben, der damit einhergeht, und haben halt eher auf ihre kirchliche Historie abgezielt. Konnten aber dann auch nicht verhindern, dass es dann halt im Laufe der Jahre, also zu einem relativ großen Prozentsatz kam der Jugendlichen, die an der Jugendweihe teilgenommen haben. Also in den 70ern waren es halt zwischen 95% und 96% eines Jahrgangs. Ja. So, das war mal jetzt so der Schnelldurchlauf der Historie. Jetzt haben wir immer noch nicht gesagt, für was die Jugendweihe eigentlich steht. Also klar, der Name sagt schon Jugendweihe. Also das ist halt ein Fest oder eine Feierlichkeit, die begangen wird vom bei Kindern, wenn sie in das Jugendalter übertreten. Also in der Regel war es dann mit welchem Alter? 14 Jahren, 15 Jahren?
Es war immer in der 8. Klasse.
Ja.
Und das war eben die Aufnahme in die Reihe der Erwachsenen. Da haben sie gesagt, Jugendliche stimmt zwar, aber wörtlich hat man gesagt, jetzt seid ihr Erwachsene.
Ja, könnt mehr Verantwortung übernehmen und solche Dinge.
Als ihr jetzt in das Alter gekommen seid, da gab es die Jugendweihe ja schon eine ganze Zeit. Also ihr seid ja quasi schon damit aufgewachsen, dass es die gab. Mhm. Habt ihr das so mitbekommen von älteren Freunden, Geschwistern, von euren Freunden, dass die dann schon Jugendweihe gemacht haben? War das schon präsent? Oder, klar, bei dir, deine Geschwister, die waren ja zum Teil älter als du.
Genau, also damals, also zu unserer Zeit war eben Jugendweihe, sagen wir, eigentlich schon ein Ereignis, wo man sich als Jugendlicher drauf gefreut hat, war erstens bist du dann, sagen wir mal, wirklich als... Du bist mit sie angeredet worden danach, in der Schule auch?
Man hat immer gefragt.
Ja, aber.
Und dann haben die Schüler dann meistens gesagt, sie können weiter du sagen oder
aber so. Aber ab der 9. hat man dann wirklich immer sie gesagt. Und das war das Erste. Und zweitens hat man sich natürlich auf die vielen Geschenke gefreut und auf die große Feier. Und man hat gedacht so, okay, jetzt bist du endlich vollwertiges Mitglied von allen. Also es war schon ein freudiges Ereignis, wo sie alle danach gefiebert haben und haben gesagt, endlich habe ich Jugendweihe.
Ja, man hat sich dann auch gefreut auf schöne Anziehsachen, die man bekommen hat für diese Feierlichkeit. Genau. Also das war gerade bei Mädchen war das natürlich so eine Anstrengung. Was ziehe ich an zur Jugendweihe? Die Frisur wurde oftmals geändert zu diesem Anlass. Stimmt. Und wie der Lutz schon gesagt hat, klar, man hat sich gefreut. Es kamen Geschenke aus der Verwandtschaft, aus der Nachbarschaft. Also das war schon ein Ereignis.
Aber auch für die Jungs war das auch mit der Mode. Die haben erst einen Anzug gekriegt. Meistens, die haben erstmal die Schlips getragen, die meisten.
Meistens gab es die erste Uhr.
Ja.
Also ich habe zum Beispiel mit der Jugendweihe meine erste Armbanduhr bekommen.
Also das ging schon lange vorher los, bevor die richtige Feier kam. Dann ist man losgezogen, hat sich eingekleidet und so wurde wirklich ganz gute Sachen gekauft, wirklich schöne Anzüge, ich habe noch einen schönen Mantel gekriegt und so weiter. Also
das war schon ein Ereignis, ja.
Da waren wir echt stolz drauf.
Mhm. Gehen wir vielleicht nochmal kurz zurück. Ihr seid ja, du warst, glaube ich, getauft gewesen. Ne?
Ja.
Also du warst dann evangelisch schon.
Ja.
Du warst nicht kirchlich getauft.
Doch, ich bin auch getauft. Doch.
Aber nicht konfirmiert.
Aber nicht konfirmiert eben. Aber war das bei dir dann so ein Zwiespalt? Hat man darüber nachgedacht, ob man nicht dann auch Konfirmation macht statt Jugendweihe?
Nee, meine Eltern wollten das gerne und ich hatte dann halt ab März oder April die Jugendweihe und zu Pfingsten 1971 die Konfirmation.
Aber du hattest beides?
Ich hatte beides.
Das wundert mich eigentlich. Ich habe mich auch ein bisschen vorher informiert und so, da stand drin, dass die Kirchen das eigentlich verboten haben, dass sie eigentlich gesagt haben, das geht nicht, entweder oder. Hat mich eigentlich gewundert.
Das hatte ich ja gerade
diesen. Ich wusste bei dir, dass du es beides hast. Ja,
und einige aus meiner Klasse.
Das hatte ich ja gerade in diesem historischen Abriss so ein bisschen auch angesprochen und ich habe hier noch einen Artikel rausgesucht aus dem Neuen Deutschland von 1955 im Januar war das schon. Also es war in dem Jahr, bevor dann die erste Jugendweihe stattgefunden hat in Berlin. Mhm. Und da wird eben auch nochmal erklärt, warum Jugendweihe. Ich kann vielleicht mal ein Stück vorlesen. Da geht es nämlich dann später auch um diese kirchliche Verbindung dann nämlich. Also warum Jugendweihe? Was ist nun überhaupt die Jugendweihe? Welchen Charakter, welches Ziel hat sie? Die Jugendweihe ist eine feierliche Veranstaltung zur Vorbereitung der Jugendlichen für den Übergang von der Grundschule in das Leben der Erwachsenen. Sie soll den entscheidenden Schritt, den der junge Mensch in das Leben in diesem Zeitpunkt geht, zu einem unvergesslichen, festlichen Erlebnis gestalten. Sie soll ihm durch ihre vorbereitenden Maßnahmen zusätzliche Kenntnisse vermitteln, die er als bewusster Staatsbürger im Interesse der Allgemeinheit und in seinem eigenen Interesse für seinen Lebensweg benötigt. Und bevor wir da jetzt gleich drüber diskutieren, lese ich mal noch den Teil mit den Kirchen vor. Das Neue ist unter anderem auch, dass an ihr alle Jugendlichen, die aus der Schule entlassen werden, ungeachtet ihrer Weltanschauung und ihrer religiösen Einstellung teilnehmen können und sollten, da sie lebensnotwendige Kenntnisse vermittelt und ein tiefes Erlebnis für alle Jugendlichen darstellt, die sich als Glieder der großen Gemeinde unseres Volkes betrachten. Die Jugendweihe soll die Jugend nicht spalten, die Jugendlichen nicht einander gegenüberstellen, sondern sie zusammenführen. Also, ich weiß jetzt nicht, wie viel Propaganda da drin steckt, aber der die Aussage ist ja schon, dass das eine zusätzliche Veranstaltung vielleicht ist und vielleicht auch solche, die nicht in der Kirche sind, vielleicht auch die einzige Veranstaltung dann ist, um halt diesen Übergang vom Kinder- ins Jugendalter zu gewährleisten.
Ich wollte nur noch was kurz einwenden, nochmal da die Diskrepanz zwischen Kirche und Jugendweihe. Also ich hatte eine Schulfreundin, die war katholischen Glaubens oder ist katholischen Glaubens und die haben eigentlich meistens nicht teilgenommen an der Jugendweihe. Also es waren in unserer Heimatstadt waren nicht so viele katholischen Glaubens, aber da war eigentlich immer schon vornherein bekannt, die machen die Jugendweihe nicht mit. Also die haben das irgendwie konsequenter durchgezogen. Mhm. Die hat nicht teilgenommen.
Ja, und zur Kirche würde ich sagen, das war auch, sagen wir mal, ein bisschen von der DDR-Führung mit so beabsichtigt, um die Jugendlichen ein bisschen von der Kirche wegzuführen. Das war bestimmt schon ein bisschen so ein Hintergedanke dabei, zu sagen, wir gerade mit denen, was sie alles lernen sollten, damit sie die Erwachsene werden, da waren schon viele Sachen dabei, die sie brauchten als Bürger ganz normal, aber mit Kirche war da nämlich gar nichts drin.
Glaubt ihr, die haben dann versucht auch, oder die haben damit gerechnet, dass die Kirchen das ablehnen und haben versucht, den dadurch auch so ein bisschen den schwarzen Peter unterzuschieben, indem sie hier jetzt sagen, es steht eigentlich allen offen, ja. Obwohl sie eigentlich schon wussten, dass die Kirchen dagegen sind?
Denke ich schon. Glaube ich schon, dass sie das...
Jetzt im Nachhinein... Ja. Würde ich auch sagen, aber wir selber haben uns jetzt damit nicht auseinandersetzen müssen. Also es war jetzt wirklich nicht, dass man irgendwelche Nachteile hatte, so wie ich jetzt Konfirmation und Jugendweihe. Also das hat eigentlich für mich keine Konsequenzen gehabt oder so, gar nicht.
Und wo wir Jugendweihe gemacht haben, wie gesagt, du hast gesagt, 55 haben die angefangen, wir haben es mit in den 70er Jahren gehabt. Also da war das schon so lange eingebürgert und da war das schon so normal und Routine. Da hat sich über die Sache eigentlich kaum noch jemand Gedanken gemacht.
Da kommen wir gleich dazu. Ich lese gleich nochmal einen Satz vor aus eben diesem Artikel vom Januar 55. Umso unverständlicher ist es, wenn trotzdem von Seiten einiger Kirchenleitungen ausgerechnet die Weihnachtszeit ausgewählt wurde, um in Veröffentlichungen und in Aufrufen Unfrieden zu stiften. Die geplante Durchführung von Jugendweihen wurde von einigen Leuten auch zum offensichtlichen erwünschten Anlass genommen, um zu versuchen, in dieser ernsten Zeit die friedlichen Beziehungen unter den Bürgern in unserer Republik zu stören und nicht zum ersten Mal Stoff für die Kriegspresse im Westen zur Hetze gegen die Deutsche Demokratische Republik zu liefern. Also
ja, es war da schon wird dann schon so Propaganda. Bisschen ja, war schon Propaganda. Aber ich möchte sagen, im Großen und Ganzen lief es eigentlich friedlich und ohne Konsequenzen ab. Wer es halt wollte, hat sich konfirmieren lassen und Jugendweihe gehabt. Gut.
Also ich muss sagen, die Idee selber auch von den Freidenkern, die das Ganze so ins Leben gerufen haben und so, die ist ja nicht schlecht. Die Jugendlichen, sagen wir, aufs Leben vorzubereiten und dann auf ihre Pflichten und Rechte, die sie dann als Erwachsene haben, mit beizubringen, die Kenntnisse. Das ist ja nicht schlecht gewesen, muss man sagen, dass es dann so viel mit vom sozialistischen Staat und ausgenutzt wurde, um Propaganda zu machen. Das ist natürlich schlecht. Nach der Wende dann gibt es ja immer noch Jugendweihe.
Ja, also in Thüringen.
Und mittlerweile gibt es da eigene Vereine dafür und die machen das eben jetzt, sagen wir, es geht auch ohne Propaganda und die Idee dahinter, die dahinter steht, fände ich gar nicht mal so schlecht.
Was habt ihr denn dann so gelernt in diesen Vorbereitungsstunden?
Ja, dazu kann ich was sagen, weil ich war ja Lehrer.
Ja, vielleicht du hast mal, wie du es als Schüler oder wie ihr es als Schüler erlebt habt und dann vielleicht die Lehrersicht. Ja.
Also an ein paar Veranstaltungen kann ich mich noch erinnern. Da war zum Beispiel einmal, sind wir als Klasse bei einer Gerichtsverhandlung in Gera gewesen. Also man hat versucht, so ein bisschen ein breites gesellschaftliches Spektrum einem näher zu bringen. Also das war eine Gerichtsverhandlung und das war wirklich ganz spannend für uns, weil niemand von uns hatte damals irgendwie mit Gericht oder so zu tun. Dann war es, dass man in Betriebe eingeführt wurde, dass man halt bei den Werktätigen waren, dass die halt dann erzählt haben, wie so ein Betriebsleben abläuft oder so ein Arbeitsalltag. Und was mich sehr geprägt hat das war die Fahrt nach Buchenwald ins KZ. Also das weiß ich noch, das ging mir sehr lange, sehr, sehr nah. Also das waren schon Eindrücke. Ich meine, wir waren damals knapp 14, zwischen 13 und 14. Also das waren schon Eindrücke, die blieben ganz schön haften und haben mich auch sehr bewegt.
Ja, also jetzt die Lehrersicht. Also wir als Lehrer haben ja schon, ehe die Jugendweihe losging, mussten wir ja schon so einen Plan erstellen. Und da mussten eben, da waren Vorgaben drin, was alles drin zu sein hat. Und da war eben zum Beispiel dieses mit dem Besuch von KZ und irgendwelchen antifaschistischen
Gedenkstätten
Das war unbedingt Pflicht. Also das war, dann war deutsch-sowjetische Freundschaft musste immer dabei sein. Dann war aber auch drin Kultur und Kunst. Und das waren die schönen Sachen, die die Jugendlichen gern gemacht haben, wenn sie eben dann Theater gehen konnten und sowas.
Stimmt, das Theaterfahrten,
war,
ja.
Ja. Dann war was zum Beispiel Sozialistisches Vaterland, da war natürlich wieder die Volksarmee dabei und sowas musste man damit einladen.
Und zu Veteranen, gell?
Das ja, war, jawohl.
Ja, genau.
Dann aber auch wissenschaftlich-technischer Fortschritt. Da ist man eben dann in die Betriebe gegangen. Da hat man eben die neuesten Maschinen denen gezeigt, nicht die alten, kaputten, maroden Betriebe, sondern hat man eben wirklich in den Betrieben die ganz neuen, modernen Sachen gezeigt. Das war zum Beispiel unbedingt mit drin. Aber es waren auch solche Sachen mit drin, deine Arbeit, dass du eben sagen musst, also später wirst du mal hier arbeiten an dieser Stelle und du hast eben dann die Aufgaben und Pflichten und so weiter. Es waren schon Sachen dabei, die nicht propagandistisch auszunutzen waren, aber die Mehrzahl war schon so ausgerichtet, muss ich sagen. Und es waren 10 Jugendstunden, die man da durchführen musste. Also und diesen Plan für diese 10 Jugendstunden, den musste man vorher dem Direktor mit vorlegen. Und meistens, ich habe die Stunden mit einer erfahrenen Kollegin immer meistens zusammen gemacht. Und da hat man da praktisch von irgendeinem alten Plan einfach genommen und hat den ein bisschen auf die aktuellen Sachen angepasst. Also es war schon ein Riesenaufwand, der da getrieben werden musste als Klassenlehrer. Dafür hatte man aber in dem Jahr kein FJ-Lehrjahr zu machen. War wieder ein Vorteil.
Mir ist auch noch was eingefallen. Also jetzt mal weg von diesen ganzen organisatorischen Dingen und so. Aber für die Mütter oder für die Familien war das natürlich auch ein großer Akt, jetzt für dieses Fest auch entweder eine Gaststätte zu finden oder viele haben es ja auch zu Hause gemacht, dann musste man ja auch viele Dinge einkaufen können und so, um ein schönes Fest draus zu machen. Also das war natürlich auch damit verbunden.
Zum Fest kommen wir gleich. Ich wollte mal noch bei den Jugendstunden bleiben. Ja. Ich habe hier noch rausgefunden, dass ich habe gelesen, dass da eben wirklich ein breites Themenspektrum behandelt wurde. Also Wissen über die Natur und Gesellschaft, Betriebsbesichtigungen, Vorträge über Sexualität und Politik, Tanzstunden oder ähnliche gesellschaftliche Nachmittage. Habt ihr da wirklich viel gelernt, was ihr später dann als Erwachsene hättet brauchen können? Oder war das jetzt eher so eine bunte Mischung aus dem, was halt gerade im Ort gegeben hat? Oder hat das schon den Eindruck eines Plans gemacht? Du hast gesagt, ihr habt einen Plan erstellt, aber auf welcher Grundlage oder was musste da vermittelt werden? Gab es da auch so Lernziele?
Ja, das habe ich ja gesagt. Also es gab da bestimmte Vorgaben. Und zwar hat dann immer auch der Direktor gesagt, also dieses Jahr sind die weiß ich, Jahrestage oder irgendwas, die mussten unbedingt mit abgearbeitet werden. Und bestimmte Themen, die waren auf jeden Fall drin, wie zum Beispiel eben deutsch-sowjetische Freundschaft, dann das revolutionäre Vermächtnis eben mit dem Antifaschismus und so weiter, das muss unbedingt dabei sein.
Und jetzt so ganz lebenspraktische Dinge, eben wie fülle ich einen Antrag aus oder?
Nee, das war eigentlich nicht dabei. Ich muss sagen, also das war, wenn das der Jugendstundenleiter gemacht hat, dann war das in seinem Ermessen. Also du konntest nicht die Jugendlichen 10 Stunden lang wirklich bloß mit solchen Propaganda voll Willen,
das konntest du da nicht machen.
Das waren wirklich nur 10 Stunden. Das waren 10 Stunden. Mhm.
Ja. Ja, und ich denke mal, man wurde schon an verschiedene gesellschaftliche Gebiete rangeführt, ja. Wie zum Beispiel halt das erste Mal ins Theater gehen oder so.
Oder die Gerichte und so.
Ja, das waren schon Sachen, die wir vorher halt nicht kannten.
Aber ich muss mal einflechten, also ich habe mich ja vorher informiert, was sie jetzt machen, die Vereine, die Jugendweihe durchführen, die machen das wirklich schon lebensnah und praxisnah. Da ist zum Beispiel drin, habe ich gelesen, das erste Dinner. Zum Beispiel, oder wie benehme ich mich bei dir am Tisch? Oder wie muss ich mich, sagen wir mal, im Gericht bewegen? Was ist da los? Da waren schon bessere Sachen drin, als was wir gemacht haben. Bei uns war wirklich das meiste, bestimmt 80-90% waren Propaganda und ein bisschen was durften dann die Jugendstundenleiter, die Klassenlehrer so füllen mit Praxis fürs Leben.
Ja, wobei ich denke, so bestimmte Verhaltensweisen waren uns eher vertraut, als es oftmals heute ist. Vielleicht wird das dann deshalb in diesen Stunden praktiziert. Also kann ich mir schon vorstellen, dass das wichtiger geworden ist, den Jugendlichen beizubringen. Also wir haben viele Sachen doch noch durch die Kinderstube und durch die Schule selbst erfahren und beigebracht bekommen.
Gab es da jetzt irgendwie auch so Unterlagen, die man da mitbekommen hat während der Jugendstunden oder irgendwas zum Nachlesen? Oder war das jetzt, also es macht für mich jetzt auch mehr so ein, dann gucken wir uns mal das an und dann habe ich mir das überlegt. Aber das war jetzt auch von Schule zu Schule unterschiedlich, also bis auf die Propaganda-Dinge.
Aber es wurde ein Buch geführt darüber, was alles gemacht wurde. Und das wurde dann auch am Ende, in der letzten Jugendstunde quasi ausgewertet. Jawohl, jetzt haben wir die Themen behandelt und jetzt sind wir quasi bereit fürs Leben.
Aber es gab jetzt keinen Test in dem Sinne am Schluss des der Jugendfeier. Also das klingt jetzt eher so, als ob dann halt so ein wissenschaftlicher Anstrich gegeben werden musste oder so ein didaktischer Anstrich für das Fest, was dann eigentlich der Hauptgrund war. Und da hat man halt davor noch so ein bisschen Propaganda gemacht, damit man dann dieses Fest begehen konnte und sagen konnte, ja, jetzt sind sie vorbereitet.
Ach so, würde ich das jetzt gar nicht sehen. Nee. Wie gesagt, man ist wirklich, ich will jetzt sagen, an den Ernst des Lebens, aber man hat in verschiedene Bereiche mal reingucken können, und, um dann zu sehen, das gehört auch dazu in der Gesellschaft, das gehört dazu. Ja, also ich würde es schon ein bisschen als Vorbereitung ins irgendwann Erwachsenenleben sehen.
Ja, also viele Sachen, wie gerade mit so die Gericht oder Sachen auch mit dem Besuch bei der NVA und so. Die Jugendlichen mussten ja irgendwann mal später zur Armee gehen. Klar hat man dann die NVA ein bisschen verklärt und dann gut dargestellt, Kampf für den Frieden und so weiter. Aber auf jeden Fall wurden viele Themen berührt, die dann, wo die Jugendlichen wussten, das kommt auf mich zu.
Lebensbezogen, ja, so würde ich es auch sagen. Also nicht nur Party und Kino und was weiß ich, sondern Dinge, die eigentlich im Leben passieren, oder?
Und ich muss sagen, wir als Lehrer haben uns da wirklich viel Mühe gegeben, dass wir da, sagen wir mal, auch Themen rausgesucht haben, wo wir als Lehrer gedacht haben, das brauchen die Jugendlichen später wirklich. Also wir Lehrer waren ja nicht bloß Propagandisten für die SED. Wir haben ja wirklich gedacht, wir tun viel Gutes für die Kinder. Und natürlich hast du dann versucht, auch in so den Jugendstunden, du musstest das propagandistisch machen, das ist ja klar. Aber du hast versucht, trotzdem vieles für die Kinder reinzupacken, wo du denken kannst, jawohl, denk damit dran erinnern und damit ein bisschen vorbereiten. Das hast du schon als Lehrer mitgewollt.
Klar saß man in manchen Veranstaltungen drin und hat gedacht, naja, hoffentlich ist bald vorbei, das ist ganz klar. Aber ja, wie gesagt, es, wie man immer so sagt, es war nicht alles schlecht. Manche Dinge waren wirklich so, dass man sagen konnte, kann später auf euch mal zukommen.
Ja. Du hast jetzt den Vergleich zur Konfirmation auch gehabt. Da gab es ja auch Vorbereitungsstunden. Mhm. Ja. Würdest du sagen, du hast da mehr gelernt in der Jugendweihevorbereitung?
Das kannst du nicht vergleichen.
Oder sagen wir mal lebenspraktische Dinge oder wie du Sachen einordnen musst. Also so eine gewisse Weltanschauung wird ja in beiden...
Nee, Weltanschauung wird in der Kirche nicht gemacht, denke ich.
Nee, die Kirche ist überhaupt nicht mehr... Ja klar, ist die Kirche mit Weltanschauung auch verbunden.
Nee, aber ich glaube, so vergleichen kann man es nicht. Ich sage mal, klar zielt eine Konfirmation auf andere Dinge hin als jetzt eine Jugendweihe. Also das... könnte ich jetzt nicht so Parallelen ziehen.
Aber so Sinn des Zusammenlebens ist ja in beiden ein Thema. Und das eine ist halt dann aufgrund kirchlicher Gebote und Moralvorstellungen. Das andere basiert dann eben auf den gesellschaftlichen Geboten und Moralvorstellungen. Mhm. Du kannst jetzt aber nicht sagen, welche dir jetzt mehr eingeleuchtet oder mehr gebracht haben.
Nee, ich glaube, man braucht beides. Ich glaube, beides ist wichtig. Also, dass man im kirchlichen Bereich oder religiös oder wie immer man das nennen will, da gibt es halt bestimmte Regeln, Gebote und Formen des Zusammenlebens, und natürlich im gesellschaftlichen oder staatlichen Zusammenleben gibt es wieder andere Regeln. Also,
ich will jetzt auch nicht sagen, dass die im kirchlichen Sektor mehr Sinn ergeben haben. Letztendlich läuft es wahrscheinlich immer darauf hinaus, dass man halt in der Gesellschaft gut zusammenleben kann.
Ja, ja.
Kommen wir mal zu diesem eigentlichen Fest. Also du hattest jetzt gerade schon gesagt, da hat man sich schöne Kleidung gekauft, man musste einen Saal organisieren. Vielleicht können wir das mal ein bisschen aufschlüsseln, was jetzt die Familie organisieren musste und was dann so der Ablauf bei der eigentlichen Feier war. Vielleicht der Familienteil zuerst.
Ja, die Familie hat sich dann halt überlegt, in welchem Rahmen feiere ich das? Wie viel von der Familie wären eingeladen? Es waren ja auch immer räumliche Begrenzungen.
Möglichst viele.
Nee, bei uns war es nicht so. Also wir waren ein relativ kleiner Kreis. Es kamen meistens dann die Paten. Mhm. Also da ist dann doch eine Verbindung da, wenn ich es mir richtig überlege. Also zu den Jugendweihen kamen dann die Paten.
Also welche Paten? Also
die kirchlichen Paten.
Ach, die kirchlichen Paten.
Die Taufpaten. Die kamen dann zur Jugendweihe. Klar, Oma, Opa, wenn sie in der Nähe waren, war ja auch alles so ein bisschen nicht so flexibel, wie es heute ist, dass man ins Auto steigen konnte oder sagen konnte, ich miete jetzt mal 3 Zimmer in der Stadt und kriege da meine Gäste unter. Das war natürlich nicht so einfach. Also bei uns war es ein relativ kleiner Kreis. Da gab es zu Hause Mittagessen, Kaffee trinken, Abendessen und dann zwischen Kaffee und Abendessen sind dann schon einige Gäste wieder weggefahren mit dem Zug, weil die mussten ja irgendwie wieder nach Hause kommen.
Das habt ihr zu Hause gemacht?
Wir haben es zu Hause gemacht, ja.
Mir auch. Also das war schon bei meisten zu Hause, also so in großen Gaststätten, so haben eigentlich wenige gemacht. Oder es haben sich mehrere auch zusammengetan, die das gemacht haben in der Gaststätte, weil das konntest du ja als Normalbürger manchmal gar nicht bezahlen, den ganzen Saal. Aber weil ich sagte, möglichst viele. Die Jugendlichen wollten möglichst viele Gäste haben, denn desto mehr Geschenke haben sie natürlich auch gekriegt. Und am meisten haben sie sich gefreut, die auch Westbesuch hier gekriegt haben, weil die haben dann Geschenke gehabt, die anderen nicht hatten.
Ich denke mal für die Jugendlichen selber, also bei uns war es so, wir haben uns dann irgendwann nachmittags mal getroffen, also die Jugendweihe hatten, weil uns war es dann oftmals langweilig. Die Erwachsenen haben sich halt unterhalten über Familie, was weiß ich, Politik, sonst was. Und wir waren ja eigentlich die einzigen Jungen darunter. Gut, der Papa, der hatte jetzt mehr Geschwister, da waren es ein paar mehr, aber ich habe mich dann mit einer Freundin getroffen oder so und dann hat man natürlich schon ausgetauscht, was hast du geschenkt bekommen, wie viel Bargeld ist eingegangen. Man hat ja auch oftmals in den Karten ein bisschen Bargeld gehabt. Also ja, das. Aber trotzdem war es war ein schönes Fest.
Das war jetzt quasi nach dem offiziellen Festakt, der war am Vormittag.
Ja.
Könnt ihr mal kurz beschreiben, in welchem Rahmen der stattgefunden hat? Ja. Welche Klassenverbände da zusammen waren oder war das immer nur eine Klasse und in welchen Größenräumlichkeiten ging das dann vonstatten?
Also, gut, dazu kann ich jetzt was sagen, und zwar als Lehrer, wenn es in der Schule mehrere Parallelklassen gab, dann haben die alle zusammen diesen Festakt gemacht. Also eine Schule hat dann mal wegen den Kinosaal in der einen Woche gehabt, in der nächsten Woche dann eben die andere Schule. So wurde das organisiert. Da wurden dann alle Jugendlichen quasi feierlich aufgenommen. Und das lief ungefähr so ab, dass dann auch der ganze Saal voll war mit den ganzen Erwachsenen. Da gab es zum Teil auch schon Begrenzungen, wenn eben der Saal nicht genug gefasst hat, da hieß es eben, pro Familie durften wohl so und so viel kommen. So, und da waren die alle drin. Vorne in den ersten Reihen saßen die Jugendlichen. Und dann war ein schöner feierlicher Rahmen auch gegeben, meistens mit Sänger, mit Orchester und so weiter. Da haben sie wirklich viel Mühe gegeben, sich das gut zu machen, auch wirklich würdig.
Anspruchsvoll, ja.
Würdig zu gestalten.
Also das waren dann so Betriebsorchester oder?
Nee. Das waren auch oftmals richtige Sänger von Theater schöne Orchester
oder so. Mhm. Ja, ganz genau. Und dann wurde eben hier Reden gehalten und wo nochmal der Direktor und auch vielleicht auch jemand von der Partei oder sonst irgendwer eine Rede gehalten hat. Und ja, dann wurde das Gelöbnis gesprochen. Das war ja eigentlich das Wichtigste. So haben sie es immer gesagt. Da mussten alle Jugendlichen aufstehen, wurde vorgelesen und die Jugendlichen mussten sagen, ja, das geloben wir. Da mussten sie eben Treue zum Vaterland und Kampf für den sozialistischen Fortschritt und so weiter geloben, solche Sachen. So, und dann wurden sie reihenweise aufgerufen, weil nicht alle draufpassten, hieß immer so 10, 12 Jugendliche, kamen dann nach vorn und denen wurde dann gratuliert von der Schulleitung und von den anwesenden Prominenten, die da waren. Und dann haben sie von den Pionieren überreicht gekriegt, ihre Blumen und so ein Geschenk von der Schule, das war meistens das Buch, was alle gleich hatten.
Welt, All, Erde, Mensch.
Ja, und vielleicht noch, ich glaube sogar die Verfassung irgendwie haben wir noch gekriegt. Wir hatten, glaube ich, zwei Bücher.
Kann sein. Ja, das kann sein.
Wir haben zwei Bücher gekriegt. Ja. Die Verfassung und Welt, All, Erde, Mensch.
Das kann sein, ja.
So, und da wurden sie verabschiedet. Und da gab es lustige Szenen zum Beispiel. Die mussten dann so aufstehen und da kamen die Pioniere, stand eine Reihe, da kamen die Pioniere so eine Reihe rein und haben das denen überreicht. Mein Bruder, der war der Kleinste in der ganzen Klasse und da haben die Pioniere so aufmarschieren lassen, dass der größte Pionier ganz rechts stand, wo mein Bruder stand, da war der Pionier größer als mein Bruder. Da hat der ganze Saal gelacht.
Ja, das war unglücklich. Das
ja,
war,
ja.
Für ihn war es unglücklich, wirklich. Ja. Also,
ja. Aber dann, wie gesagt, war die Verabschiedung vorbei und dann ging das eigentliche Fest zu Hause los.
Ja, ja.
Dieses Gelöbnis, könnt ihr euch da noch dran erinnern, was da gelobt wurde? Also wahrscheinlich Solidarität zum Staat.
Man hat das irgendwie im Chor gesprochen, gell?
Nee, gesprochen ist nicht. Nee. Das hat einer vorgelesen.
Ach ja.
Hat einer nur vorgelesen, immer so absatzweise. Da waren eben so verschiedene Absätze. Eben Treue zum Vaterland, dann Freundschaft mit allen Völkern und vor allem der Sowjetunion und dann was ich und Kampf und Verteidigung des Vaterlands und so. Und nach jedem Absatz mussten dann die Jugendlichen sagen, ja, das geloben wir. Mhm. Waren 3 oder 4 Absätze. Ja.
Ich habe noch mit deiner Recherche gefunden, dass am Anfang tatsächlich wohl irgend so ein Passus drin war, Bekenntnis zum einheitlichen Deutschland, also zum einigen Deutschland in dem Sinn. Und dass das dann später aber ersetzt wurde durch die Verpflichtung zum Einsatz für den Arbeiter- und Bauernstaat. Also dass dann am Anfang das eigentlich schon noch offener gehandhabt wurde. Also ich denke mal, gerade so in den 50er Jahren war das noch alles so sehr im Fluss. Da war die ganze Parteinahme noch gar nicht da und die Mauer war auch noch nicht gebaut.
Ja, unsere Nationalhymne hieß ja am Anfang auch noch Deutschland einig Vaterland.
Ja.
Das hat man ja dann weggelassen. Also am Anfang war schon noch das Bestreben, denke ich mal, auf beiden Seiten, dass Deutschland wieder ein Land wird.
Vielleicht kann ich mal kurz noch was vorlesen aus der Berliner Zeitung vom 29. März 1955.
Oh Gott.
Also das war jetzt quasi der Tag, also der erste Tag, als die Zeitung wieder erschienen ist, nach der ersten Jugendweihe.
Aha.
Und da hieß es, geht es halt um diese Feiern, die da in Berlin gefeiert wurden. Und der setzt jetzt ein, ähnlich stimmungsvolle Feiern fanden im Kulturhaus Oberschönweide und im FDGB-Heim Rahnsdorf statt. Auch in West-Berlin führte der Berliner Ausschuss für Jugendweihe am gleichen Tag Feiern zur Jugendweihe durch. In Neukölln, USA-Sektor, nahmen 120 Jugendliche daran teil. Im Bezirk Wedding, französischer Sektor, waren es rund 100 Jungen und Mädchen, die die Jugendweihe erhielten. Alle Jugendlichen gelobten, in ihrem künftigen Leben für Menschenwürde, Freiheit, Völkerverständigung und für die Wiedervereinigung Deutschlands einzutreten. Wie ihre jungen Freunde im demokratischen Sektor erhielten sie eine Urkunde und das Buch Weltall, Erde, Mensch.
Ach was.
Also ich denke mal, demokratischer Sektor ist hier die DDR gemeint,
ja, ja.
Also der sowjetische Sektor, und die haben dann wohl auch dieses Buch geschenkt bekommen. Ach,
also das Buch war nicht schlecht, muss ich sagen. Also es war viel Propaganda drin, aber es waren auch interessante Sachen drin.
Ja, auf jeden
drin.
Fall, es war breit gefächert.
Ja.
Auf jeden Fall. Es war Kultur drin, ja. Es war viel drin.
Können wir kurz beschreiben, was das war? Das so ein kaleidoskopartiges Buch, das so ein bisschen...
So lexikahaft würde ich schon fast richtig. Eher sagen.
Ja, so wie heutzutage, im Spiegel irgendwo so ein paar Artikel, so 3, 4, 5 Seiten, war immer ein Thema abgehandelt und wieder ein anderer, und da waren eben ganz verschiedene Themen drin.
Es hätte wohl, was ich auch gelesen hatte, es hätte wohl so diese wissenschaftliche Herleitung versucht, also dass sich alles wirklich auseinander ergibt, Entstehung der Erde da bis hin zur Sozialistischen Einheitspartei Deutschland, also ein bisschen überspitzt, dass das halt alles dieser wissenschaftlichen Grund Aussage folgt.
Also ich hätte es eher so gesehen, dass es nochmal die Jugendstunden oder das, was du da hast, nochmal so sich in bestimmten Bereichen nochmal in Buchform hast, so ungefähr. Es waren nicht dieselben Themen, weil die der Lehrer selber aussuchen konnte, aber so große Themen waren garantiert immer drin, die so vorgegeben waren.
Im Vorwort hätte wohl Walter Ulbricht geschrieben, Dieses Buch ist das Buch der Wahrheit.
Oh Gott, da kann ich mich erinnern, was da drin stand.
Und das Buchgeschenk wurde auch zweimal geändert. 1974, ab da gab es dann wohl das Buch Der Sozialismus, Deine Welt.
Das haben wir nicht mehr gekriegt.
Wir waren 71, genau.
Und ab 1983 bis zur Wende gab es Vom Sinn unseres Lebens.
Ah, also kann ich nicht sagen.
Nee. Wird wahrscheinlich inhaltlich relativ ähnlich gewesen sein, vermute ich mal.
Ja gut, irgendwann mussten sie bestimmte Artikel bestimmt korrigieren oder abändern oder so.
Aber es ist natürlich interessant, ne? Weil bei kirchlichen Kommunionen, Konfirmation kriegt man halt die Bibel, und da kriegt man halt hier Weltall, Erde, Mensch.
Ja gut, aber wenn sie das wirklich so gewollt hätten, dann hätten sie dir das Kapital gegeben von Karl Marx oder so. Aber haben sie nicht gemacht.
Aber es ist witzig, dass das dann trotzdem im Westen dann auch verteilt wird.
Das wusste ich nicht. Also gut, wie gesagt, also unsere Informationen waren begrenzt.
Wenn das stimmt.
Ja. Ja, ein bisschen was wird schon stimmen. Ob es so viele waren, weiß ich nicht. Aber ich glaube schon, dass es auch im Westen gab. Aber es gab auch viele Sachen mal in der Bundesrepublik, die nicht kirchlich gebunden waren. Und denen wollte man genauso in Feier geben, damit sie eben ins Erwachsenenalter kommen. Weil, wie gesagt, für die Jugendlichen war das schon ein einschneidendes Ereignis. Überhaupt, muss ich sagen, war die 8. Klasse ja viel vollgespickt mit solchen Sachen. Da war noch, weiß nicht, in die FDJ aufgenommen war mit drin, dann war die Jugendweihe drin, dann DSF war oftmals mit drin, dann durften sie die ersten einen Führerschein machen, also einen Moped-Führerschein. Da haben wir manche schon drauf gewartet, damit sie bei der Jugendweihe so viel Geld kriegen, damit sie ein Moped oder was kaufen konnten.
Und du musst sagen, es sind ja zu unserer Zeit auch noch einige aus der 8. Klasse abgegangen, wirklich ins Berufsleben.
Ja. Ja.
Also das war ja damals noch gang und gäbe. Also 8. Klasse
sind
einige bei uns weggegangen.
Das war ja auch der ursprüngliche Zeitpunkt der Jugendweihe früher, wo dann wirklich im Alter von 14 Jahren, dass man dann Schulentlassfeier hatte.
Ja.
Und daraus hat sich das dann auch so ein bisschen entwickelt.
Und bei unseren Eltern war es halt die Konfirmation, die war dann ja immer so um Ostern rum oder so, glaube ich. Und danach sind die ja ins Berufsleben gegangen. Also da war ja die eine weiterführende Schule besucht haben, das war ja ein Bruchteil. Gell? Also.
Diese ganzen Feierlichkeiten, die haben dann auch immer so im März, April stattgefunden.
Mhm. Mhm.
Begründung war dann teilweise wohl auch, dass dann danach eben diese Abschlussprüfungen anstanden. Da musste man sich dann darauf vorbereiten, und dann konnte man dann nicht parallel noch so eine Feier organisieren und dann noch diese Jugendstunden machen. Da brauchte man die ganze Vorbereitungszeit wohl für die Entlassfeiern.
Mhm.
Übrigens hier, das Neue Deutschland hat noch geschrieben, 1955, weil die Westberliner Schüler das ja auch bekommen haben, oder die Jugendgeweihten. Der weitere Lebensweg dieser Westberliner Jungen und Mädchen ist durch Arbeitslosigkeit und Unterdrückungsmethoden der herrschenden kapitalistischen Klasse überschattet. Doch die Jugendlichen gewannen die Zuversicht, dass sie selbst gemeinsam mit allen friedliebenden Deutschen ihre Heimat vom Joch der Kriegsbrandstifter befreien können.
Also
die armen Westberliner haben dann auch die Jugendweihe bekommen.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass 55 Arbeitslosigkeit ein Thema war in Westberlin. Kann ich mir jetzt so nicht vorstellen. Später sicher, aber nicht 1955. Also
Im ganz Deutschland oder ganz DDR-Deutschland gab es das wohl dann erst auch im April 1955. Also es gab, initial war es wohl tatsächlich Berlin. So, jetzt kann ich mal noch gucken. Was hat man denn so als Geschenk bekommen? Also außer Geld jetzt. Also Geschenke haben wir ja schon mal besprochen, ja. Wo es um Weihnachten ging, war ja immer nicht so einfach zu realisieren, was man sich gewünscht hat zu bekommen.
Also Mädchen haben oftmals Handtücher bekommen, Geschirrtücher, Taschentücher, ja, auch Geld.
Die meisten haben sich Geld gewünscht. Weil sie
manchmal auch ein Buch.
Ja, ja. Weil manche Sachen, weil sie irgendwas sparen wollten, wie gesagt, ein Moped oder mal eine Reise nach Ungarn oder sowas wollten viele manchmal dann machen.
Also ich weiß zum Beispiel, die Arbeitskolleginnen meiner Mutter, die haben irgendwie gesammelt und da hatte ich dann einen Gutschein für die Volksbuchhandlung und das fand ich ganz toll. Da habe ich mir damals, weiß ich noch genau, zwei Bücher gekauft in der Volksbuchhandlung. Also das fand ich damals sehr schön.
Also ich fand es lustig, was ich geschenkt gekriegt habe. Ich habe 10 Portemonnaies gehabt, weil sie ja Geld reingetan haben. 10 Portemonnaies. Dann hatte ich 4 oder 5 Aktentaschen bekommen. Und,
bist aber reichlich beschenkt worden.
Ich sag ja, das war ganz gut. Und wie gesagt, eben dann ist viel Geld. Und von dem Geld habe ich mir zum Beispiel meine erste Uhr gekauft, wie Christine gesagt hat. Habe ich mir selber gekauft von dem Geld. Also das waren so...
Nee, ich hab sie von meiner Patentante bekommen.
Ja,
siehst du, das
war... Manche, ja.
Mhm. Bestimmt, du hast ja noch den Vorteil, du bist ja noch konfirmiert worden. Hast du das gleiche nochmal Geschenke aber
das,
bekommen.
Aber das war dann wirklich eine noch kleinere Feier.
Und da gab es nicht so viele Geschenke dann.
Denke
ich mal.
Kanntet ihr Mitschüler, die nicht zur Jugendweihe waren?
Ja, ich sage ja, meine beste Schulfreundin, die war katholisch und da hat niemand an der Jugendweihe teilgenommen.
Und daran anknüpfen nochmal, hast du mitgekriegt, dass die dann irgendwelche Nachteile dadurch hatte?
Nee. Ich überlege die ganze Zeit, wie es jetzt gewesen wäre, wenn sie vielleicht hätte studieren wollen, ob es da ein Problem gegeben hätte. Aber ich kann es nicht sagen. Also sie selber hatte keine Probleme.
Weil ich glaube, gerade in den 80ern oder Ende 70er, 80er, da wurde es dann auch schärfer mit dem Zwang, da mitzumachen.
Aber wo ich mich eins erinnere, zum Beispiel deutsche-sowjetische Freundschaft. Beim letzten Klassentreffen, da ist eine von den Schülerinnen auf mich zugekommen und hat gesagt, ja, sie kann sich erinnern, dass ich sie damals überredet habe, in die deutsche-sowjetische Freundschaft einzutreten. Und da fiel es mir ein, stimmt. Ich habe 3 Jugendliche gehabt, die wollten da nicht reingehen in die deutsche-sowjetische Freundschaft. Und da habe ich zu denen gesagt, wirklich, habe auch einen Auftrag gehabt vom Direktor und so, zu sagen, macht's lieber, sonst gibt's irgendwann mal Ärger und Probleme. Und ich habe sie dann quasi überredet, ich sage, zahlt die 10 Pfennig jeden Monat, schadet ja nichts und tut nicht weh, also eher euch irgendwas die verbaut, macht's lieber so. War auch nicht in Ordnung, muss ich sagen, aber damals hat jeder gedacht, wenn ich das nicht mitmache, und genauso ist es bei der Jugendweihe, man hat immer gedacht, da kommt irgendwas, was genau gekommen wäre, konnte man nicht sagen.
Ich habe gerade gelesen, das war tatsächlich schon ab 1958 so, dass Repressionen drohten. Hey. Also die sind wahrscheinlich dann verstärkt worden, aber
ich denke, Gott,
das ist wahrscheinlich dann darauf hinausgelaufen sein, kein Studienplatz oder Nachteile dann in der Berufsauswahl. Oder vielleicht ist es dann auch auf die Eltern negativ abgefärbt, warum das Kind dann irgendwie nicht zur Jugendweihe geht. Und
naja. Das sowieso auch, das auch, ja.
Waren ja wahrscheinlich immer die Eltern schuld. Jetzt hattest du vorhin schon angesprochen, dass es das ja auch heute noch gibt, diese ganzen Jugendweihbewegungen. Also die hat tatsächlich die Wende überlebt und hatte dann wahrscheinlich auch erstmal richtig zu kämpfen wegen angeblicher Antikirchlichkeit, weil das dann vielleicht auch ein bisschen in Verruf geraten ist, eben durch die ideologische Beeinflussung. Dennoch hat sich das jetzt aber ganz gut wieder entwickelt und wird auch weiter betrieben. Also 2009, habe ich mal geguckt, wurden bundesweit 25.000 Jugendliche haben Jugendweihe begangen. Das war aber tatsächlich nur ein Viertel des Wertes 10 Jahre zuvor. Und der Anbieter in Deutschland ist dann eben dieser Jugendweihe Deutschland e.V., der sich 1990 unter dem Namen Interessenvereinigung Jugendweihe e.V. gegründet hat.
Mhm. Kann ich zwei was dazu sagen? Und zwar, viele von den Jugendlichen haben mit der Kirche im Laufe der Zeit, so in den 70er, 80er Jahren, gar nicht mehr viel zu tun gehabt. Weil ich bin aus der Großstadt gewesen, also bei uns war Kirche eigentlich für Jugendliche überhaupt kein Thema, in der ganzen Klasse nicht. Ich wüsste nicht, wer da überhaupt...
Oder hast du es nicht mitgekriegt,
Lutz? Ja, aber die meisten waren wirklich so. Also wenn es, sagen wir mal, 10%, 20% waren, dann war das viel. Und was willst du mit den 80% dann machen, die, sagen wir mal, nicht kirchlich sind? Den kannst du ja, sagen wir mal, so eine Feier wie Konfirmation gar nicht verweigern, wenn du so willst. Und deshalb wird das heute noch so einen Zulauf haben, weil das ist für die schon quasi ein Ersatz für das, was sie nicht hatten. Und das andere ist, es gibt noch mehr Vereine. Es gibt nicht bloß diesen einen
eingetragenen. Nee, es gibt noch einen Jugendfeierverein, habe ich jetzt auch noch gelesen, der von der humanistischen Verband Deutschlands geleitet wird.
Es gibt doch 29 Vereine, habe ich irgendwo nachgelesen, die das Ganze machen, hier in ganz Ostdeutschland. 29 verschiedene.
Gut, vielleicht sind da auch wirklich so bundesländerspezifische Vereine da noch mit drin, also ja, dass genau. Die dann so Untergruppen haben. Und finde ich aber eigentlich eine gute Sache, weil ich glaube, zur Jahrtausendwende, genau, habe ich auch noch eine Zahl hier, waren 40% der Jugendlichen in Ostdeutschland, haben dann noch eben diese Jugendweihe begangen. Und ich denke mal, im Ost ist es schon noch verbreiteter. Und wie du schon sagst, die kirchliche Bindung ist heute ja auch nicht mehr so stark. Auch jetzt unter Westdeutschen, die jetzt vielleicht aus einer langen elterlichen Tradition raus vielleicht auch immer in der Kirche waren, aber so dieses Bedürfnis, wirklich so einen Initiationsritus zu haben oder so ein Akt, wo man dann halt vom Kindes ins Jugendalter übergeht, der ist, glaube ich, über alle Kulturen hinweg. Und wenn man den jetzt halt frei von Ideologie oder kirchlichem Glauben feiern kann, ist das natürlich eine schöne Sache, finde ich.
Aber ich habe mir mal auch die Veranstaltungen angeguckt, die jetzt diese Vereine da so anbieten. Kannst du heute nachgucken, kannst dich anmelden. Die bieten auch genauso 10 oder 12 verschiedene Themen an. Und da habe ich mal nachgeguckt, also die Themen Tanzkurs, Schminkschule, dann dieses Dinner, die sind ausgebucht. Und alles, was dann so mal drüber hinausgeht, was man so mit Arbeit zu tun hat oder mit anderen Sachen, Kirche und Gericht und so, da kannst du doch buchen.
Wo hast du da geguckt? Bei was war das?
Das war bei diesem Verein da. Ich habe gesagt, eingegeben Jugend war ja 2014 und da habe ich dann eben gesehen, Thüringen habe ich mal ausgewählt und da konntest du dann Jena und Weimar gab es dann.
Aber das Ergebnis hat dich jetzt nicht überrascht, oder?
Nee, eben nicht. Das war mir klar, dass die zuerst weg waren. Ja, ja. Aber fand ich wieder interessant.
Bundesverband Deutsche Jugendweihe. Unser Jugendverband, die Jugendarbeit, die Jugendweihe. Jugendweihe feiern. Ja.
Aber nochmal, so bundesweit, also ich habe jetzt hier in unserer Gegend noch nie was von Jugendweihe gehört. Nee. Also das ist bestimmt jetzt auch territorial sehr verschieden.
Großstädte vielleicht, würde ich sagen.
Na doch, Baden-Württemberg gibt es hier auch eine Seite. Herzlich willkommen bei der Jugendweihe Baden-Württemberg.
Echt? Ja, da werden nicht viele. Also es wird nicht so...
Vielleicht im ländlichen Gebiet weniger als in Städten, ja, das kann schon sein.
Kann man hier Anmeldeformular ausfüllen? Ja,
das war überall so bei den ganzen Vereinen, so habe ich das gesehen. Du kannst dann die Veranstaltung buchen, die du machen möchtest. Das macht dann jeder selber.
Kostet 130 Euro.
Ja, und da ist dann auch diese Jugendweihefeier am Ende organisiert.
Mhm. Wer da noch mehr dazu erfahren will, ich verlinke noch was, und zwar bei Hoaxilla gab es mal letztes Jahr ein Special zum Deutschen Humanistentag, also der Podcast Hoaxilla, und da ist auch ein Interview mit Conny G. Neumann dabei, der war zumindest damals noch Präsident des Jugendweihe Deutschland e.V. Ich hoffe mal, denk mal, er ist es jetzt auch noch. Auf jeden Fall erzählt er so ein bisschen, was so der Grundgedanke hinter den Jugendweihenfeiern heutzutage ist, und da kann man auch nochmal reinhören. So, grundsätzlich findet ihr es gut, dass es die Jugendweihen heute noch gibt? Oder denkt ihr, das ist nicht notwendig, weil halt heute alles so ein fließender Übergang ist und selbst 60-Jährige sind ja noch total jugendlich drauf und man kann das gar nicht mehr so abgrenzen zwischen Kindheit, Jugend, Erwachsenenalter? Oder findet ihr halt wirklich so einen einschneidenden Festakt, dann hat schon noch was Besonderes?
Ja, würde ich schon sagen. Also ich fände es gut, muss sagen, und ich fände es auch gut, sagen, wenn die Vorbereitung auf das Erwachsenen-Dasein noch besser wäre, also wenn man wirklich mal den Jugendlichen mehr zeigen würde, dass sie auch nicht bloß Party Rechte gibt, haben, wenn sie dann erwachsen sind, dass es eben auch Pflichten gibt und dass es bestimmte ungeschriebene Gesetze gibt, die man möglichst einhalten sollte. Solche Sachen wären schon schön, wenn sie das mal machen würden. Also ich fände es auf jeden Fall gut, wenn es weitergeführt würde, wenn es so.
Und vielleicht geht. Ist es auch der richtige Zeitpunkt, mal ein paar Perspektiven aufzuzeigen, was man mit seinem Leben eigentlich alles machen kann. Also klar, es gibt halt immer die klassischen Wege wie Ausbildung, Beruf und so weiter, aber vielleicht, das wird ja auch in Deutschland manchmal bemängelt, dass halt zu wenig Eigeninitiative da ist, dass halt zu wenige sich überhaupt zutrauen, vielleicht einen eigenen Betrieb zu gründen oder überhaupt das zu machen, was ihnen liegt, dass man vielleicht überhaupt mal so Möglichkeiten aufzeigt, wie sich so ein Leben entwickeln kann, womit man seinen Lebensunterhalt bestreiten kann, der jetzt vielleicht nicht in so klassischen Berufen sich erschöpft.
Ja, also
ich
finde es schon gut, wenn es
so ist. Und natürlich, also Frage nach dem Sinn des Lebens, wie lebt man überhaupt mit anderen zusammen, wie führt man ein gutes Leben? Das ist vielleicht auch ein bisschen hochgegriffen für so eine Veranstaltung, aber kann vielleicht auch der Auslöser sein, dass man sich darüber mal Gedanken macht in dem Alter. Da stellt man die großen Fragen des Lebens.
Aber wenn ich mir angucke, was da zuerst ausgebucht war bei Jugendweihe 2014 Weimar, dann sehe ich wieder, dass diese Themen dann bei den Jugendlichen nicht sehr hoch im Kurs stehen.
Wobei, da muss ich auch sagen, es ist auch ein bisschen schade, dass solche Themen überhaupt angeboten werden. Also warum muss ich da einen Schmink... Also,
ja, das wollte ich gerade sagen.
Das entwertet das jetzt schon wieder so ein bisschen aus meiner Sicht. Wenn es dann wieder Schminkkurs angeboten wird, denke ich auch, das muss man jetzt mit... Also das ist jetzt nicht essentiell wichtig für ein selbstbestimmtes,
aber auch reifes da merkst du halt wieder, selbst dieses Gebiet wird wieder vom Kommerz geschluckt. Ja. Und dann werden halt Dinge angeboten, wo man genau weiß, die werden gebucht, die werden bezahlt und der eigentliche Sinn geht so ein bisschen verloren.
Aber ich garantiere, wenn du die nicht machen würdest, dann hättest du noch weniger Teilnehmer, da würden die sagen, den Quatsch mache ich da gleich gar nicht mit.
Ja gut, aber dann nur, damit das Label Jugendweihe dann draufklebt, brauche ich dann keinen Schminkkurs anbieten. Dann wäre eher sowas wie Medienkompetenz vielleicht sinnvoller. Wie
ist auch dabei, Internet war auch dabei.
Ja, Umgangsformen, einfach sowas.
Oder wie bewerte ich überhaupt Informationen, die an mich herangetragen werden? Wie kann ich mir selber ein Urteil bilden über bestimmte Prozesse?
Also es waren auch Prozesse. Gute Themen dabei, wie Drogen und sowas war auch dabei.
Super. Weil, ich muss sagen, mit 13 oder 14 da sind die meisten Mädchen schon 3 Jahre geschminkt. Also das kommt schon fast zu spät, so ein Schminkkurs. Also das geht ja heute sehr viel früher los, gerade solche Dinge. Also wie der Martin schon sagt, also hat jetzt nicht unbedingt mit lebensnotwendigen Dingen zu
tun. Also das muss jetzt nicht unter dem Label Jugendfeier laufen.
Okay.
Gut, ich denke, da haben wir jetzt eigentlich so mal das Thema durchweg behandelt. Ich verlinke jetzt noch ein paar historische Artikel, die ich gefunden habe zur Vorbereitung. Wie gesagt, ich habe mich jetzt eher auf die Theorie hier gestützt und ihr könnt jetzt ein bisschen zur Praxis beitragen. Ihr würdet sagen, es war auf jeden Fall war ein schönes Erlebnis für euch. Also und auch eins, das ihr jetzt nicht als so staatsgelenkt wahrgenommen habt. Also nicht mehr staatsgelenkt als andere in der DDR.
Ich habe es ja kurz gesagt, es gab Veranstaltungen, da warst du froh, wenn sie vorbei waren, aber es gab durchaus auch schöne Veranstaltungen.
Aber es war jetzt kein, also musste ich jetzt da nicht zwingen und hat gesagt, schon wieder die Parteiveranstaltung. Das war eigentlich ein schöner Tag dann.
Es war ja breit gefächert, sag ich mal. Es war ja nicht nur politisch oder so. Also
Abschlussgedanke noch, Martin, wollte ich ganz am Anfang, wo du die historische Einführung gemacht hast, erfunden hat das Ganze ein Facher.
Der
erste gewonnen, 1852.
Genau, der
Franz.
Eduard Balzer.
Balzer, genau.
In Nordhausen. Das ist
ein Pfarrer. In Nordhausen?
Ja, genau. Das ist ein Pfarrer gewesen.
Der war aber trotzdem...
Freidenker und so.
Der war aber schon eher Freidenker. Also klar, so die ersten Jugendweihen kamen auch aus so freikirchlichen
Richtungen.
Ideen raus. Die Arbeiterbewegung kam dann erst später ins Spiel.
Genau.
Aber... Ich sag mal, ist ja schön, dass dann auch aus der Kirche heraus das freie Denken noch propagiert wird. Also, und dass das eben nicht so an jedem Bibelzitat dann klebt.
Ja.
Der wurde auch ziemlich stark dafür angegriffen, habe ich mir noch aufgeschrieben dafür. Also, das
fand ich interessant.
Also, er war dann 1852 wahrscheinlich nicht so der.
Hat's nicht so einfach gehabt.
Ja, genau. Der war nicht, also Teil einer Massenbewegung war er wahrscheinlich nicht. Mhm. Und klar, also später vielleicht noch bei den Arbeiter und Bauern, bei der Arbeiterbewegung, da waren dann wirklich auch Gäste da, die zum Sozialismus, zu Gerechtigkeit, zu Gleichheit, Demokratie und Wahlrecht geredet haben. Also das sind schon eher Dinge, die ich damit verbinden würde.
Ja.
Wie halt dieses System, in dem man lebt, funktioniert. Welche Faktoren Einfluss haben auf Entscheidungen.
Zum Beispiel haben wir, glaube ich, auch gelernt, jetzt mal Wahl oder so, wann man Wahlberechtigt, was das bedeutet. Das haben wir auch gehabt in solchen Stunden. Also ich sag jetzt mal, wichtige Dinge im Leben. Also und nicht wie, was ziehe ich wann an und
Ja, also vielleicht ist das ja für euch, die ihr das hört, auch mal ein Anschluss darüber nachzudenken, was man mit 14 vielleicht wissen müsste über die Gesellschaft, in der man lebt, was für Fragen man stellen müsste. Also ich finde zumindest mal interessant, darüber nachzudenken, was dann in so einem, bei so einer Jugendweihe behandelt werden kann.
Ja, und welchen Stand vielleicht ein 14-Jähriger haben sollte. Also
von
der Bildung her, vom Allgemeinverständnis.
Und wie er sich in seiner Gesellschaft positioniert fühlt. Gut, das war Staatsbürgerkunde Folge 33. Ich habe jetzt ein Interview noch geführt auf dem 30. Chaos Communication Kongress. Das würde ich jetzt als Folge 34 vorbereiten in 3 Wochen. Ich habe nur gedacht, weil wir jetzt so lange nicht zusammensaßen, machen wir das eben jetzt mal kurz dazwischen. Also seid gespannt, in 3 Wochen, die Folge, die gibt's schon, die kommt auch in 3 Wochen pünktlich raus. Und ja, dann geht's in diesem Jahr noch weiter mit hoffentlich vielen anderen spannenden Themen. Wir bedanken uns wie immer für euer Zuhören, für eure Kommentare, für eure Flatterklicks, fürs Weiterempfehlen. Würden uns freuen, wenn auch hier wieder fleißig kommentiert wird, wenn ihr vielleicht auch auf iTunes einen Kommentar abgebt und wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn es euch gefallen hat.
Bis bald.
Vielen Dank und bis bald. Tschüss.
Tschüss.